Heute Morgen stand ich vor dem Schrank, wo meine Anzüge drin waren. Ich stand etwas zu lange fragend dort. Dann sagte meine Frau, heute gehst du mal ohne Krawatte. Das Wetter ist so warm und schwül. Ja, aber ich sage, und die Gemeinde? Ja, sagt sie, die Gemeinde wird das in Liebe ertragen müssen. Damit sind wir da in dem Thema. Die Liebe. Ach so, bitte. Bei unserer Gemeindefreizeit hatten wir ja auch in der Vorbereitung und bei der Durchführung so verschiedene Aspekte der Freude betrachtet. Und mir war so auch aufgefallen, wie stark die Liebe dies auch immer wieder berührt. Und da wir auch in den letzten Monaten immer wieder öfters auch Texte aus dem ersten Petrusbrief genommen haben, habe ich mir mal gedacht, vielleicht dieses Thema bei Petrus mal zu hinterfragen. Was sagt er eigentlich zu der Liebe? Normalerweise, wenn man etwas von der Liebe hört, dann denkt man an Paulus, an den ersten Korintherbrief, Kapitel 13, das Hohelied der Liebe und andere Verse in der Bibel, aber eigentlich doch weniger an Petrus. Und es war für mich sehr interessant, mal unter diesem Aspekt den ersten Petrusbrief zu lesen. Und daran möchte ich euch heute Morgen ein wenig dann teilhaben lassen. Und deswegen sind es mehrere Bibelstellen, die uns dann heute Morgen dann begleiten. Aber es geht um drei Aspekte. Dass wir einmal darüber nachdenken, dass wir Gott lieben, dass Gott uns liebt und dass wir Gott lieben, dass wir die Geschwister oder die sogenannte Bruderliebe, wie es im Neuen Testament immer wieder genannt wird, eben vorkommt und dass diese Liebe eigentlich auch praktische Auswirkungen in unserem Zusammenleben hat, in der Familie, in der Partnerschaft, in der Gemeinde, im Freundeskreis. Und ich möchte euch heute Morgen mal einladen, könnt ihr das alles lesen, ist das groß genug, mal kurz Gedanken zu machen und euch das mal anzulesen und unter zwei Aspekten. Das ist nach 1. Korinther 13, so meine Summarum, was ist eigentlich die Liebe? Und die Liebe ist geduldig. Sie ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sucht nicht den eigenen Vorteil. Verliert nicht die Beherrschung. Trägt keinem etwas nach. Freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber die Liebe freut sich, wo die Wahrheit siegt. Wenn ich das so lese, dann ist das überwältigend. Es fallen mir Dinge auf, wo ich sage, ja, das könnte bei mir etwas mehr sein. Aber es gibt auch Dinge, die kann ich ohne weiteres sagen, das beherrsche ich. Ne? Hier, verliert nicht die Beherrschung. Das geschieht bei mir eigentlich recht selten, dass ich die verliere. Ne? Da muss schon viel passieren. Aber es gibt andere Dinge. Ne? Und vielleicht guckt jeder mal und liest das mal unter dem Aspekt und sagt, was ist bei mir eigentlich schon vorhanden? Und wo hapert es noch? Und ich denke, jeder wird in diesem Abschnitt von 1. Korinther 13 Dinge finden, die einfach noch ein Manko in unserem Leben sind. Wo wir sagen, hier könnte ich noch ein bisschen mehr von haben, mehr mit tun, mich besser so verhalten. Anderes geht mir leichter ab. Hat auch etwas mit meiner Persönlichkeit zu tun. Die Liebe. Ich denke, den meisten sind diese Herren bekannt. Wenn nicht, stelle ich sie mal vor. oben. Das ist Volker Kauder mit seinem Bruder Siegfried. Beides CDU. Das hat jetzt aber jetzt nichts mit der Partei zu tun oder so. Das sehen wir gleich. Unten Hans-Joachim Vogel rechts, ehemaliger Vorsitzender der SPD-Partei, und sein Bruder Bernhard daneben, langjähriger Ministerpräsident unseres Landes. Meine Frau, als ich hier die Predigt so zeigte, sagte, ja, den kenne ich. Mit 16 Jahren habe ich dem mal einen Blumenstrauß gegeben. Und er hat aus dem Blumenstrauß mir eine Rose rausgezückt und hat sie mir zurückgegeben. Das vergisst man nicht. Ne? Aber deswegen zeige ich euch die Herren nicht, sondern das sind alles miteinander Brüder, also immer zu zweit natürlich. Und Volker Kauder, ein mächtiger Politiker der CDU-CSU-Fraktion, hatte im letzten Jahr seinen 60. Geburtstag, und vor 4 oder 5 Jahren gab es ein Parteiausschlussverfahren seines Bruders Siegfried, der von seinem Ortsverein oder von der Verbandsverein oder so in Schwenningen unten nicht mehr aufgestellt worden ist. Und dann hat er sich dann eben so aufstellen lassen, als freier Politiker sozusagen, und das hat dann die CDU ihm sehr übel genommen und hat das Parteiausschlussverfahren eröffnet. Als sein Bruder dann jetzt Geburtstag hatte, hat er ein Gedicht vorgetragen, und ich lese euch mal die erste Strophe vor. Erzähl mir nichts vom Bruderliebe. Gerade dort gibt's Seitenhiebe. Und wer die Bibel kennt, auch schnell ein Brüderpaar benennt. Warum, so braucht man nur zu fragen, hat Kain den Abel dann erschlagen. Es war der Neid, der jenen trieb, der Tod trat ein nach einem Hieb. Das muss man erstmal bei seinem 60. Geburtstag schlucken können. Und ich hoffe, dass die beiden da wieder einen Weg zueinander finden, so ähnlich wie auch der Bernhard Vogel und der Hans-Joachim Vogel wieder zueinander gefunden haben. Der Bernhard hat immer etwas gelitten unter der Art und Weise seines älteren Bruders, wie er ihn bevormundet hat, wie er ihn gegängelt hat, wie er einfach immer wieder sich so ein bisschen nach vorne geschoben hat und allem drum und dran. Und er sprach sogar einmal davon, er hat mich terrorisiert. Aber die beiden haben wieder zueinander gefunden. Jetzt im hohen Alter, wo sie dann auch wieder milde geworden sind und lindiger sozusagen, da rückt Gott einfach einiges zurecht. Und sie haben zusammen ein Buch rausgegeben. Deutschland aus der Vogelperspektive. Ja, das kann man so ein bisschen sehen. Aber es bezeichnet ja ein bisschen so in der Wirklichkeit unserer Welt zwischen Brüdern oder auch Geschwistern. Ich hätte auch Bruder und Schwester nehmen können als Beispiel, dass es wichtig ist, dass man wieder zusammenrückt. Auch unter Bruder und Schwester und Bruder und Bruder und Schwester in der Gemeinde. Da gibt es manchmal Meinungsverschiedenheiten, es gibt Verletzungen, es gibt Dinge, die man anders sieht und wo man dann verschiedene Wege geht. Paulus und Barnabas, sein Freund, haben sich über Markus mal gestritten. Ich habe das hier schon mal erzählt, dass die auf einer Missionsreise waren nach Antiochien, also nicht das Antiochien in Syrien, sondern in der heutigen Türkei. Und dann waren sie in dem schönen Attalia, was wir heute auch sehr gut kennen, wo manche von uns auch Urlaub machen und so. Also es war, da haben sie dann Rast gemacht und überlegt und wollten weiterziehen. Aber Markus wollte nicht mit. Nun wussten wir aber nicht, ist er jetzt aus theologischen Gründen so zurückhaltend, weil er sagt, den Heiden will ich das Evangelium nicht sagen, oder hatte er Angst vor den Räubergruppen, die in dem Gebirge vor Antiochia wirkten und die Händler immer überfallen haben, sodass die mit teurem Begleitschutz gehen mussten. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, Markus wollte nicht mit, und Barnabas setzte sich für ihn ein, Paulus war aber dagegen, jedenfalls sie kamen da zu einem nicht guten Ergebnis und haben dann auch sich gestritten. Aber, so heißt es dann später, sagt Paulus, und der Markus soll auch unbedingt mitkommen, denn er ist mir sehr nützlich. Also da war wieder alles in Ordnung. Und man kann einfach sagen, das gibt es in der Gemeinde, das gibt es in der Mission, das gibt es im Christentum, aber man kann auch wieder zurückfinden. Und damit hat auch die Liebe etwas zu tun. Die Ursache aber des Öfteren ist, was die Liebe nämlich nicht tut. Sie ist nicht neidisch. Die Ursache manchen Streites und Bruderzwists und Geschwisterstreits liegt darin, dass man neidisch ist. Und der Neid, der wird begründet oder wird einfach auch oft ausgelöst durch den Vergleich. Ich vergleiche mich automatisch. Kinder vergleichen sich. Das kann ich auch. Und es kommt da einfach zum eben heraus, dass man etwas sein möchte, anerkannt werden möchte. Und das ist auch menschlich und ist doch normal so. Aber da, wo wir einfach von Gott geprägt sind und uns von ihm prägen lassen und von seiner Liebe, dann hat das auch Auswirkungen auf unseren Vergleichen, auf unseren Neid, auf unseren Umgang mit meinem Nächsten. Und so kann man das an verschiedenen Stellen auch ein bisschen deutlich machen. Wir wollen einmal den Aspekt, Gott zu lieben, beginnt damit, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Die wohl bekannteste Stelle in der Bibel, wo man einfach bei Fußballspielen einfach ein Schild hochhängen muss, 3,16, da weiß dann jeder Bescheid. Johannes braucht gar nicht hervorzustellen, nur 3,16, da weiß dann auch jeder Bescheid. Aber das ist wirklich die Kernbotschaft. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, ewig nicht verloren gehen und ewiges Leben haben. Darauf kommt es an. Ewiges Leben haben. Haben spricht von einem gegenwärtigen Besitz. Und das ist, was Gott eigentlich möchte, weshalb er mit uns Menschen Kontakt aufnimmt. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte uns seine Liebe mitteilen. Und er erwartet auch, dass wir ihn zurücklieben. Und damit kommen wir zur ersten Stelle des ersten Petrusbriefes, wo Petrus über diese Liebe spricht und schreibt. Er schreibt den Gemeinden damals, den jungen Gemeinden, also außerhalb von Jerusalem, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und da sah ich dann auch wieder schon die Verbindung von Freude und Liebe, wie wir sie auch dann in der Gemeindefreizeit gesehen haben. Ihn liebt ihr. Diese Antwort, Gott zu lieben, ist notwendig, weil er uns zuerst geliebt hat. Und er hat es uns gezeigt. Er hat sein Volk erwählt, er hat sein Volk geführt, er hat sein Volk immer wieder angenommen, auch wenn es davongelaufen ist. Und wenn wir das auf unser eigenes Leben dann beziehen, dann ist das genau das Gleiche. Er hält immer noch zu mir, auch wenn ich so viele Dinge verkehrt gemacht habe und verkehrt mache und auch zu Falsches denke. Er fängt mit mir immer wieder neu an, aus Liebe. Und wenn wir Gott lieben, dann gehorchen wir ihm. Gehorsam ist der Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Und die Bibel sagt in Johannes 14, Vers 15 und 23, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und Jesus sprach weiter, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gott zu gehorchen. Gut, das wissen wir. Wir wissen, was in der Bibel steht, wir kennen die 10 Gebote, wir wissen, was Gott eigentlich möchte und dass wir ihm auch gehorchen sollen. Und dann haben wir öfters mal auch so eine Anweisung, so eine Stimme, die sagt, tu das, besuch den, sprech mit dieser Person, sag dort mal, was du eigentlich über den Glauben denkst. Ein Busunternehmer im Westerwald, der ist schon beim Herrn, der muss immer wieder alle 2-3 Jahre mit den Behörden verhandeln, dass er wieder die Verkehrsberechtigung bekam für Stadt, Verband und Land, das Busunternehmen bereitzustellen für die Förderung der Menschen. Und das waren immer schwierige Verhandlungen, waren ja auch Kostenfragen, die damit zusammenhingen. Und der Herr hat zu ihm gesprochen, hat gesagt, sag diesen Menschen mal was von Jesus. Da hat er aber in sich gesagt, wenn ich das mache, kann ich gleich den Auftrag vergessen. Wenn ich da mit Jesus ankomme. Aber der Herr hat ihm keine Ruhe gelassen und er war gehorsam. Er ist hin und hat ihm erstmal erzählt, wie wichtig ihm sein persönlicher Glaube an Jesus Christus ist. Und war dann beglückt, dass er trotzdem den Auftrag bekommen hat. Nun, eins muss man natürlich da auch dazu sagen, das ist immer nicht gewährleistet. Das kann auch mal anders sein. Aber es geht um diesen Gehorsam. Es geht um den Gehorsam auch, wenn Gott zu mir spricht und sagt, sollst du dich nicht eigentlich taufen lassen? Wir haben ja hier die Gepflogenheit in der Gemeinde vom Neuen Testament her begründet, dass wir Menschen taufen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben und dies aus Gehorsam dann Gott und seinem Wort gegenüber auch tun wollen. Meine Frau kommt aus der Landeskirche und als unsere Tochter so 5 Jahre alt war, da hatte ich dann auch eine Taufe in der Gemeinde in Wölmersen und unsere Tochter saß neben der Jutta und vorne war dann die Taufe und dann fragte die Tina, Mama, was machen die denn da vorne? Warum tauchen die da? Ja? Und dann musste sie ihr alles erklären und dann dachte sie bei sich, ja, du weißt über alles Bescheid, aber du selbst hast den Schritt noch nicht getan, dich taufen zu lassen. Und da hat meine Frau dann den Schluss gefasst, ich lasse mich auch taufen, weil das einfach das Neue Testament so sagt, dass wenn man glaubt, dass man dann getauft wird. Und das ist Gehorsam Gott gegenüber, wo wir einfach den Segen auch erleben und wo wir eigentlich dann auch sagen, das ist mein Ausdruck, dass ich Gott liebe. Andere Konfessionen behandeln das anders. Sie haben eine Kindertaufe. Das halte ich auch für eine wunderbare Segnung. Aber nach unserem neutestamentlichen Verständnis ist es keine Taufe, aber eine Segnung Gottes. Und das muss man auch so sehen. Gehorsam, weil wir Gott lieben. Ein ganz wichtiger Aspekt. Das zweite ist dann die Geschwister lieben. Da heißt es dann in 1. Petrus 1, 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Einander lieben. Zuerst geht es bei der Liebe darum, die Seele zu reinigen. Ja? Dass ihr eure Seelen reinigt. Zu einer ungeheuchelten Bruderliebe. Ich kann auch hier sagen, Geschwisterliebe. Reinigen, das heißt, die falschen Wahrnehmungen hinterfragen. Das Schubladendenken abzulegen. Dass wenn mir schon jemand begegnet, den ich nicht sympathisch finde oder ihn, weil er jemanden ähnlich sieht, den ich nicht mag, schon in eine Schublade reinschiebe, dass ich das ablege und reinige. Dass ich da, wo ich verletzt worden bin, zu der Person hingehe und sage, du hast mich verletzt. Dass ich da, wo ich verletzt habe, auch hingehe und sage, hör mal, das tut mir leid, vergib mir. Dass wir miteinander reden, statt übereinander zu reden. Das ist ganz wichtig. Weil unser menschlicher Charakter ist eigentlich dafür eher andersrum geeignet. Wir reden lieber übereinander als miteinander. Das ist ganz normal so, ist ja auch ein bisschen einfacher. Aber im Grunde für die Gemeinschaft und für die Liebe untereinander glatt verkehrt. Wir sollten unsere Empfindungen und das, was uns berührt und auch unsere geistlichen Erkenntnisse einfach mitteilen und uns Anteil geben lassen aneinander. Das ist Liebe von dem, was wir gerade auch geistlich erfahren und erleben. Miteinander reden, nicht übereinander. Eine Frau ist mal zu ihrem Pfarrer gekommen und hat gesagt, ich muss mich mal bei Ihnen entschuldigen. Ich habe so viele böse Sachen über Sie gesagt, die nicht stimmten. Das tut mir so leid. Können Sie mir vergeben? Der Pfarrer hat gesagt, ja, das kann ich. Das tue ich auch. Aber einen Moment mal bitte. Und dann ist er rausgegangen aus dem Zimmer, kam zurück mit einem Kopfkissen und einem Messer. Die Frau sagte schon, was kommt jetzt? Er sagt, kommen Sie mit mir auf den Kirchturm. Dann sind sie hochgegangen und oben hat er das Kissen aufgeschnitten und die ganzen Federn rausgeschmissen. Die flogen dann durch die ganze Stadt. Und er sagt, und jetzt gehen Sie runter und sammeln Sie alle auf. Ich sage, das kann ich nicht. Sehen Sie? Und das ist das genauso mit den Dingen, die man einfach unter das Volk bringt, über andere, die nicht stimmen oder halb stimmen, die kann man nicht mehr zurückholen. Und trotzdem gilt die Vergebung. Und wir dürfen eigentlich heute schon darüber nachdenken und sagen, Liebe untereinander hat damit zu tun, dass wir nicht übereinander, sondern miteinander reden. Dass wir uns einfach auch die Wahrheit sagen, aber ohne zu verletzen. Und dass wir einfach die Form der Gemeinschaft verbunden mit der Wahrheit, deswegen ist auch das Geschwisterpaar Liebe und Wahrheit so nah beieinander. Ne? Es heißt ja hier, dass sie eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Geschwisterliebe reinigt. Und wenn wir sie gereinigt haben, dann können wir, wie Petrus hier auch weiter sagen, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Anhaltend lieben. Das heißt ursprünglich eigentlich beharrlich. Aber hier bedeutet es einfach ungeteilt, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Kraft. Da, wo wir gereinigt sind und einfach unsere Motive klar sind, haben wir auch die Kraft, einfach einander zu lieben und das anhaltend, eben mit ganzer Hingabe und ungeheuchelt. Der zweite Vers, dann im 1. Petrusbrief 2, Vers 17, der über die Liebe spricht, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Da steckt so viel drin. Also es ist so vieles, was auch Paulus gedacht hat, das sind so Anklänge da dran, der auch über die Liebe gesprochen hat, auch über den Gehorsam Gott gegenüber und dem und die Ehrerbietung dem König gegenüber. Das sind alles Themen, die in der jungen Christenheit einfach wichtig sind und für uns heute auch wichtig sein. Erweist allen Ehre. Wenn wir das tun, wenn wir das tun würden, würde sich sehr vieles in unserer Gesellschaft verändern. Wenn wir unsere Arbeitskollegen, unsere Schulkameraden, unsere Verwandtschaft ehren würden. Darüber könnte man auch nochmal eine Predigt halten, was heißt eigentlich einander ehren. Aber dann würde sich auch schon so vieles einfach auch verändern. Und es heißt hier, fürchte Gott und ehre den König. Die Ehrerbietung an den König ist eingebunden in die Furcht Gottes. Das ist wichtig, denn die Gebote Gottes stehen über der Obrigkeit. Aber Paulus sagt auch schon in Römer 13, dass wir der Obrigkeit gehorchen sollen. Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Keine gesellschaftliche Ordnung und Disziplin wäre möglich ohne diese Obrigkeit. Unabhängig davon, dass diese Obrigkeit missbraucht werden kann. Aber da heißt es ja auch hier, Ehrerbietung an den König, aber fürchtet Gott. Die Gebote Gottes stehen eigentlich auch darüber. Und wenn man in einem System lebt, wo man eigentlich dann im Widerstand lebt, wie zum Beispiel auch im Dritten Reich, die bekennenden Kirche, dann ist es einfach wichtiger zu sagen, hier sind die Gebote Gottes wichtiger als die der Obrigkeit. Und das hat auch etwas mit der Liebe zu tun und mit dem Zusammenleben und mit der Gemeinschaft untereinander. Aber er weist allen Ehre, die ihnen gebührt. Und wenn das schon für den König gilt und für den Nachbarn gilt, dann ist es umso wichtiger auch für mich, meine eigene Gemeinde und den Geschwistern untereinander. Ein weiterer Aspekt beim ersten Petrusbrief ist Kapitel 4, 8 und 9 und ich muss sagen, auch kein einfacher Vers. Da heißt es dann, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Hier kommt das wieder, dieses beständige, ja, dieses mit aller Kraft, untereinander mit aller Kraft Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Habt ihr das schon mal gelesen, den Vers? Schon mal drüber nachgedacht? Wenn ich mehr liebe, Sünde weg, wäre ja eine Möglichkeit. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Nun ersetzt die Liebe nicht die Vergebung, um das mal vorweg zu sagen. Dieses ist nur in Jesus Christus möglich. Wahrscheinlich ist eher, dass die Bruderliebe beharrlich geübt werden soll, denn sie deckt eine Menge an Sünden, da die Geschwister sich gegenseitig angetan haben. Es geht also nicht um die generelle Sündenvergebung meiner Schuld und Sünde. Wir haben ja heute auch schon der Losung von der Sünde, die uns umstrickt, gehört. Und Sünde ist im Grunde die Zielverfehlung, dass ich das Ziel, was Gott mir eigentlich gesteckt hat, verpasse, aus welchem Grund auch immer. Und da ist es wichtig hier zu sehen, dass die Liebe eine Aufgabe hat. Sie ist nicht der Ersatz für die Vergebung, die wir durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha erhalten haben, durch das Blut Jesu Christi, das uns reinwischt von aller Sünde und Schuld, sondern sie ist eine Vergebung, eine Zudeckung der Schuld in unserer Beziehung. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, die wir in unseren Beziehungen einander angetan haben. Wir können daraus einfach lernen, dass wenn wir der Liebe nacheifern, werden wir diese Sünde und Schuld zudecken können. Und was für eine Kraft liegt denn da in der Liebe? Das muss man sich mal vorstellen. Das sollte man wirklich buchstabieren und täglich darüber nachdenken. Paulus hat in Philipper 4, Vers 1 und Vers 2 zwei Frauen angesprochen in der Gemeinde, Schwestern im Herrn, Euodia und Syntyche. Und er sagt zu ihnen, seid eines Sinnes in dem Herrn. Es ist einfach für mich sehr wohltuend, dass da nicht steht, über was die beiden Frauen uneins waren. Gesangbücher kann es nicht gewesen sein, weil die waren damals noch nicht. Ne? Aber Wandbemalung, ja? Ist ja auch ganz wichtig. Übrigens, Peter, wunderschön wieder alles, muss ich sagen. Das fällt mir gerade dabei nochmal ein, die ganze Sommerkollektion. Und, ob wir rote Stühle oder grüne oder Kreuz da oder da. In Wörmersen hatten wir das Kreuz auch so untermalt mit einem Licht hinten drunter. Ne? Da hat ein Bruder gesagt, das wäre Neckermann-Werbung. Neckermann ist nicht, Licht ist immer noch. Aber wichtig ist an für sich, ja, dass wir in dem Herrn eins werden. Und das geschieht durch Liebe. Verletzungen können wir durch Liebe zudecken. Und das möchte Petrus uns als geistliches Element eigentlich dann auch mitgeben. Interessant ist auch der Vers aus Sprüche 10, Vers 12, Hass erregt Hader. Vielleicht hatte Petrus daran gedacht. Aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Sprüche 10, Vers 12. Hass erregt Hader, Ärger, Zwietracht, Verletzung. Aber Liebe deckt alle Übertretungen, sprich Sünde, zu. Und die Liebe hat daher eine große Kraft in der Gemeinschaft der Gläubigen, sodass sogar Sünden dadurch zugedeckt werden. Wem sollten wir vergeben? Wen sollten wir lieben? Eine weitere Auswirkung, und interessant, dass sie in diesem Zusammenhang steht, ist die Gastfreundschaft. Also ist jetzt nicht in erster Linie die Gastfreundschaft aus missionarischen Sinn und Anliegen gedacht, dass man sagt, laden wir mal unsere Nachbarn ein, die vom Glauben nicht so viel wissen oder so. Es ist eine Gastfreundschaft untereinander. Dass wir uns untereinander einladen. Dass wir uns unterstützen. Das ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Und diese Gastfreundschaft bezog sich auch auf die Tätigkeit zum Beispiel von verschiedenen Berufsgruppen, Ämtern in der Gemeinde. Und ganz am Anfang der jungen Christenheit sind ja auch die Evangelisten, die Lehrer, die Apostel unterwegs gewesen und haben die Gemeinden besucht. Und auch darauf bezieht sich Petrus und sagt, seid gastfrei denen gegenüber. Aber nicht nur denen, sondern auch der Gemeinde. Und nicht nur denen, sondern auch diejenigen, die in den Zeiten, die danach kamen, verfolgt worden sind und die auf der Flucht waren und die untergebracht werden mussten. Das ist auch ein Aspekt. Es gab aber auch negative Auswüchse. Die Didache, das ist eine Schrift des frühen Christentums, ungefähr 110, 120 nach Christus, die so Anweisungen gibt über die Taufe, über die verschiedenen Formen, aber auch im Umgang über Wanderlehrer, Wanderevangelisten und Wanderapostel, die die Gemeinden so besuchten. Und da steht zum Beispiel drin, dass wenn die länger als eine Woche bleiben, dann sollte man sie weiterschicken. Sie sollten der Gemeinde nicht zur Last fallen. Ja, und es ist interessant, dass so Entwicklungen das gegeben hat. Aber der Grundgedanke war eigentlich, dass wenn Menschen, gerade auch Geschwister, einfach diese Gastfreundschaft brauchen, dann sollen sie wir tun. Und das Wichtige, was dabei steht, ist eigentlich ohne Murren. Das sind also viele Aufgaben, die wir haben, wo wir alle noch eigentlich am Üben sind. Wie können wir das am besten dann auch weiterführen und handhaben und auch umsetzen? Aber bedenken wir, dass wir gerade die Gemeinschaft dadurch stärken, indem wir uns einander lieben. Und das eben mit ganzer Kraft. Unsere ganze Kreativität und Ideen einsetzen, zu sagen, wie kann ich es denn eigentlich machen? Und da muss ich lernen und mir von Gott Dinge zeigen lassen. Da müssen ein jeder von uns lernen und sich Gedanken machen und auch Gott fragen, Herr, was möchtest du mir eigentlich vor die Füße legen, was ich tun sollte? Sehen wir noch einfach mal auf das, was die Liebe ist. Und das lasse ich jetzt einfach mal wirken und setze mich schon mal und gucke auch drauf. Und dann nach einer geraumen Zeit singen wir das Lied oder was dann eben ansteht.